This is Viva Con Agua.
Water is a human right. Das hier ist ein Podcast, aber nicht irgendein Podcast, sondern der Podcast von Viva Con Agua und der Welthungerhilfe. Es geht hier um Menschenrechte, auch um eine Petition. Wenn das für dich nach Kampf klingt, dann wollen wir dich inspirieren, denn für uns ist Wasser pure Lebensfreude. Vor 15 Jahren haben wir Viva Con Agua gegründet. Damals war die Zahl der Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser bei 1,2 Milliarden. Heute sind noch 580 Millionen Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es scheint so, als wäre die Vision Wasser für alle keine Utopie. Gemeinsam mit meinem alten Schulkameraden und Edeljoker Michael Fritz werden wir in diesem Podcast mit mehreren Menschen darüber sprechen, warum auch sie davon überzeugt sind, dass eine nachhaltige, sozialere und gerechtere Welt keine Utopie ist. Seid dabei, schaltet ein, werdet Fördermitglied, be part of the family. Alle für Wasser, Wasser für alle. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
So, herzlich willkommen. Water is a human right mit Nick. Große Ehre, große Freude für Menschen, die dich überhaupt nicht kennen. Mhm. Wenn du die Frage, was machst du so, ist ja so eine Smalltalk-Frage, ja. Auch gerne mal. Was sagst du dann?
Ich sag immer, ich mache das, worauf ich gerade Lust habe. Also ich habe das große Glück gehabt, neben der Schule damals schon mit der Schauspielerei anfangen zu dürfen. Und ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und ich darf momentan auch noch als Schauspieler weiterhin arbeiten. Und ich sage immer, alle meine Freunde machen was Sinnvolles und was Produktives so für die Allgemeinheit. Und ich bin irgendwie dabei, darf ein bisschen vor einer Kamera rummachen, rumzappeln und die Menschen unterhalten.
Ist es so, dass all deine Freunde, ich meine, du bist 18, ne? 18 Jahre, ist es so, dass all deine Freunde was Sinnvolles machen? Hast du so einen geilen sozialen Aktivistinnen-Freundeskreis?
Grundsätzlich schon. Es gibt natürlich immer Leute, die noch mehr machen, so, aber allein jetzt die Studiengänge, die meine engsten Freunde gewählt haben, einer will Lehrer werden, zwei werden zur Polizei gehen, das ist ja momentan eher ein schwieriges Thema, aber grundsätzlich auch ein Beruf, der ja wichtig ist für die Gesellschaft. Und ich denke, am Ende des Tages darf man sich als Schauspieler mal nicht so wichtig nehmen. So, wir sind dafür da irgendwie, wir machen Unterhaltung am Ende des Tages, wir verändern nicht die Welt. So, deswegen für mich ist es auch eine große Ehre, dass du mich gefragt hast, heute einen Podcast zu machen. Aber ich weiß nicht, ich finde sonst immer, wenn man jemanden Neues trifft und wie du sagst, so diese Smalltalk-Frage wird halt oft gestellt, was machst du? Und dann sagt man Schauspieler, dann denken immer so, oh, Wahnsinn, Star und fliegt immer durch 7 Städte pro Tag und verdient ganz viel Geld und so. Aber am Ende des Tages bin ich auch einfach noch ein normaler Jugendlicher, der irgendwie ab und an dreht und dann nach Hause kommt und sich mit seinen Freunden trifft und auch einen blöden Spruch kriegt und einen blöden Spruch gibt. Und genauso einer wie die anderen auch.
Gibt es auch Momente, wo du einfach nicht sagst, dass du Schauspieler bist? Also weil du keinen Bock hast auf die Projektionen oder die Stereotypen?
Nee, weil das ist mir grundsätzlich nicht egal, so was die anderen Menschen dann da denken, wenn sie das hören. Aber das ist ja jetzt nichts, wofür ich mich schäme. Und es ist auch nichts, wo ich unfassbar stolz drauf bin. Es ist halt so mein Job und das, was mir Spaß macht und was mich erfüllt. Und deswegen... Also ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es niemals nicht sagen. Ich höre mir gerne immer erst an, was der andere macht und bin auch gerne einer, der viel zuhört und viel über den anderen Menschen erfährt, wenn man jemand Neues kennenlernt oder auch generell, wenn man sich längere Zeit nicht gesehen hat. Aber so am Ende spreche ich natürlich ganz offen darüber.
Du engagierst dich jetzt schon ein paar Jahre auch im Viva Con Agua-Kontext. Wir kennen uns auch durch den Fußball dann ganz gut. Ja. Warum engagierst du dich überhaupt?
Ich finde es wichtig, sich zu engagieren und ich finde, es ist egal, in welchem Rahmen das ist, ob man monatlich 15.000 Euro spendet oder ob man eine Weltreise mit Viva Con Agua macht oder nach Uganda fährt und einen Brunnen mit aufbaut. Für mich ist halt, das ist das, was ich eben meinte, wir machen als Schauspieler Unterhaltung und durch eins meiner letzten Projekte, Club der Roten Bänder, hatte ich das Glück, dass man auf den sozialen Medien, die ja teilweise auch dazugehören, schon eine kleine Reichweite sich aufgebaut hat. Und ich finde, diese Reichweite sollte man auf jeden Fall sinnvoll nutzen. Und ich weiß nicht, ich habe eben auf der Hinfahrt hierhin überlegt, wie wir uns kennengelernt haben und wie ich von Viva Con Agua das erste Mal gehört habe. Aber ich bin nicht drauf gekommen und für mich ist es aber total toll, dass wir so zusammenarbeiten können und dass ich einen kleinen Teil von eurem großen Ganzen beitragen darf und mitmachen darf.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war eins der ersten Benefitspiele damals noch beim TuS Haltern. Mhm. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher.
Ich glaube, wir haben uns beim Echo vorher mal gesehen.
Ah, kann auch sein.
Oder danach, ich weiß es nicht.
Ich meine, das ist schon absurd. Wir haben ja auch gerade beim Smalltalk oder, ich meine, es war kein richtiger Smalltalk, aber einfach so beim Hallo sagen ja. und so weiter auch darüber gesprochen, dass es für mich absurd ist, wie abgeklärt du bist mit 18 Jahren. Also, weil ich, wenn ich zurückdenke, ja, nur ist ja auch nur meine Perspektive, aber, ja. aber ich glaube natürlich, und dann hast du gesagt, ja, naja, ich mache das jetzt halt auch seit 12 Jahren. Das ist ja, das heißt, du hast neben der Schule 12 Jahre eine zweite Karriere aufgebaut mhm. und startest jetzt auch so quasi mit deinem Job. Also nicht, dass du startest, falsch ausgedrückt, sondern du machst einfach weiter, wo du aufgehört hast.
Ja, also das hört sich schön an, wenn du das so sagst. Also ich habe, man muss dazu sagen, ich habe von 2008 bis 2011 bei Ladykracher so als Komparse mitgemacht mhm. mit Anke Engelke, habe dann irgendwann einen Text bekommen. Und ich bin seit 2011 in der Agentur. Also das heißt, das ist dann wie so ein Manager, der dir Castings vermittelt und dann am Ende des Tages auch die Jobs ranholt und generell für dich da ist. Und wie du sagst, es ist so ein bisschen so eine zweite Karriere gewesen. Es war so ein zweites Standbein. Wir hatten auch Leute auf der Schule, die haben Fußball gespielt, irgendwie beim FC hier in Köln oder Viktoria. Und die hatten dann mal ein Turnier oder so. Aber bei mir war es dann, als ich in den Hauptcast von dem Club der Roten Männer gekommen bin, war es schon so, dass ich echt viele Fehlstunden hatte und mir halt klar war so, ey, ich will mein Abitur machen. Meine Eltern haben halt auch gesagt, das ist schön und gut, dass es jetzt so gut läuft und wie du sagst, man startet jetzt nach der Schule auf jeden Fall nochmal ein bisschen neu und anders in diese Berufswelt, weil für mich war es immer so, ich habe gedreht und hatte die Schule. Das heißt, ich hatte grundsätzlich das ganze Jahr was zu tun. Es war halt eine zusätzliche Belastung zu drehen, vormittags in die Schule zu gehen, nachmittags zu drehen oder andersrum und für die Klausuren extra viel zu lernen und Hausaufgaben nachholen zu müssen am Wochenende, sich extra hinsetzen zu müssen. Aber das habe ich ja freiwillig gemacht. Deswegen, es war immer so, es gab immer die zwei Sachen und ich weiß nicht, für mich war halt relativ klar, so in den letzten 2-3 Jahren, dieser Gedanke, hey, wenn du jetzt schon was gefunden hast, was du schon seit ein paar Jahren machst und wo du merkst, es läuft gerade gut oder es könnte jetzt anfangen in den nächsten Jahren, dass du davon leben kannst, dass du glücklich bist. Und mich erfüllt die Schauspielerei einfach. Es ist einfach total schön, wenn du ans Set fährst, ein Projekt hast über 2 Monate, über 4 Monate und einfach, es hört sich immer komisch an, aber für eine Zeit lang einfach jemand anderen darstellen kannst, jemand anderes sein kannst. So. Und deswegen war mir relativ schnell klar, dass das jetzt der Weg ist, den ich so einschlagen möchte und mal sehen, wie es jetzt, wie es weitergeht und ob ich das mein ganzes Leben lang machen werden darf oder nicht. Aber ja, es ist so Teil meiner Jugend gewesen. Ich bin damit so ein bisschen aufgewachsen.
Glaubst du, Leute haben das auf dem Check, wie viel Arbeit das ist? Also das auch so neben, weil oft habe ich das Gefühl auch, ne, du hast Fußballprofis angesprochen, mhm. dann werden die Sonnenseiten, das Gehalt und was weiß ich mhm. gesehen, aber die ganze ja auch Verzichte, ne, nicht mhm. feiern gehen zu können, ja, in dem klar. Ausmaße, eine Person des öffentlichen Lebens mhm. zu sein, immer trainieren, 2-mal, 3-mal am Tag und ich meine, Schauspielerei mhm. ist, ich habe 2-mal bei so einem Kurzfilm irgendwie mitgemacht, wie viele Stunden man da ja ballert. Also es ist ja wirklich richtig Arbeit mhm. und wenn man nicht arbeitet, dann sitzt man irgendwie dumm rum. Mhm. Ist wahrscheinlich wartet, ist wahrscheinlich auch wasted time, hängt dann auf Insta oder so neuerdings.
Ja, neuerdings, ja.
So, wie geht's dir damit? Also
mir geht's damit echt ganz gut. Also ich habe jetzt so seit einem Jahr oder so nehme ich mein Handy konsequent nicht mit ans Set. Ich lasse es meistens im Aufenthalt und versuche einfach in dem Moment zu sein. So. Und auch wenn ich mal eine Szene Pause habe, dass man einfach nicht die ganze Zeit vorm Handy hängt. Und klar, wenn man in einer anderen Stadt dreht, schreibt man seinen Freunden oder seinen Eltern, so wie es läuft. Aber ich finde es grundsätzlich, also wie du sagst, es ist halt viel Arbeit, aber auf eine andere Art und Weise. Ich würde sagen, es ist sehr belastend und anstrengend mental. Bei den Roten Bändern haben wir, ich weiß noch, die letzten 3 Wochen fast in jeder Szene heulen müssen. Und das Thema war Krebs und ohne jetzt zu viel zu spoilern für Leute, die es vielleicht noch nicht geguckt haben und noch gucken wollen, das Ende ist sehr heftig. Und wenn du dann 3 Wochen lang nur ans Set fährst und die 3. Staffel ist die letzte Staffel. Und das war das erste Projekt, wo ich so ein bisschen mit einer Schauspieltechnik auch gearbeitet habe und ganz viel aus dem eigenen Leben so mit da reingesteckt habe. Und das ist schon heftig, man unterschätzt das am Anfang. Ich saß dann, als wir fertig waren, irgendwie in der Schule und dachte mir halt auch so, was soll das jetzt? Also das ist doch nicht der Sinn, irgendwie hier hinzugehen, in dieses System Schule reinzupassen, obwohl ich was ganz anderes machen will. Und diese Gedanken, die man sich dann in der Rolle stellt, stellst du dir irgendwann auch selber. Und es gibt viele Schauspieler, die sich in der Rolle verlieren können und da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber ich finde diese Reise, die man dann mit einer Rolle gemeinsam antritt, das ist gerade das Spannende und es ist einfach mental eine sehr krasse Herausforderung. Auch wenn du lange Szenen hast, 3 Minuten, ist es Screentime quasi am Ende des Tages haben. Und dann machst du das 10, 15 Mal und dann geht es erst in die nächste Kameraeinstellung. Dann machst du es wieder 5, 6 Mal. Und über mehrere Stunden spielst du den gleichen Dialog und kommst dann am Ende vielleicht auch auf etwas, was du am Anfang gar nicht so gesehen hast und denkst so, hey, scheiße, wieso habe ich das nicht am Anfang direkt anders gespielt oder so. Und das ist schon sehr herausfordernd. Aber es gibt natürlich viele andere Berufe, die körperlich viel belastender und anstrengender sind. Und ich glaube, bei den Schauspielern spielt sich einfach sehr, sehr viel im Kopf ab.
Hast du ein Ritual, wie du eine Rolle ablegst, weil du es gerade so gesagt hast, auch, dass man sich da verlieren kann? Also wie so eine Initiation, du gehst in die Rolle rein und dann verlässt du sie aber auch wieder, um Nick zu sein, der 18-jährige Jugendliche, der Mann dummen Spruch gibt.
Na klar, immer. Ich hatte meinen ersten Film, habe ich 2011 gedreht und ich hatte einen sehr guten Regisseur. Das war mit Wotan Wilke Möhring damals ein Drama, Der letzte schöne Tag hieß es, und die Mutter hat sich umgebracht am Anfang des Films und es wurde gezeigt, wie die Familie danach weiterlebt, und ich habe seinen Sohn gespielt und es war mein erstes Projekt so mit einer großen Rolle, mit viel Text, und der Regisseur hatte immer so einen Hula-Hoop-Reifen am Set dabei und hat den halt immer in den Türrahmen gelegt, wo ich dann in die Szene gestartet bin, und er meinte, wenn du da durchgehst, bist du Pete, deine Rolle, und wenn ich dann Danke rufe und du gehst wieder raus, dann bist du wieder Nick. So, und dann kannst du machen, was du willst, dann reden wir privat und so. Aber vor der Szene versuch dich einfach damit zu beschäftigen, wie es der Rolle gerade geht, wo sie jetzt vor der Szene herkommt, aus der Schule, gerade einen Freund getroffen oder wo sie hin will und was in der Szene passiert. Und versuch einfach mit dem Kopf da zu sein. Und ich war damals 9, 10 Jahre alt so. Und ich habe ganz lange ganz viel einfach aus dem Bauch heraus gespielt. Und ich habe aber einfach bei den Roten Bändern gemerkt, so bei der ersten Staffel war ich 13, Bei der letzten wurde ich 17, und das sind so die Jahre, wo man erwachsen wird. Und dieses kindliche Machen ist einfach weggegangen, so ein bisschen. Und dann war für mich so der Gedanke, hey, wie kann ich das jetzt wieder schaffen, dass ich einfach dahin komme? Weil so hatte ich halt den Eindruck, so ich habe es einfach gespielt. Und wie gesagt, jetzt arbeite ich mit einer Schauspieltechnik und da gibt es mehrere Schritte. Und ein Schritt ist auch let it go, also lass los. So. Und das ist der letzte Schritt, den du machst, und grundsätzlich, ich bin kein Riesenfreund von dem kompletten Method Acting. Ich suche mir halt immer so ein paar Sachen raus und nutze einzelne Schritte, aber nicht immer komplett alles, weil ich früher immer eigentlich die Trennung haben wollte zwischen mir und der Rolle. So, du gehst da durch den Hula-Hoop-Reifen und bist die Rolle und danach bist du wieder du. Mit dem Method Acting vermischt sich das ja so ein bisschen. Aber ich versuche da in intensiven Szenen, ich suche mir immer so 3, 4 Schritte raus, um da wirklich reinzukommen, und ich weiß aber auch, wenn ich jetzt abgedreht bin, will ich einfach wieder ich sein und damit abschließen und loslassen. Also es gibt immer ein Thema, was ich mir dann suche, was mich gerade beschäftigt oder was mich beschäftigt hat, privat, womit man vielleicht noch gar nicht abgeschlossen hat oder so unterbewusst da quasi etwas rausholt, wo man weiß, okay, das ist sehr verletzend, und dann am Ende ist aber auch gut. Und so, wenn der Film fertig ist, sollte man irgendwie gucken, dass man damit abschließen kann und einfach wieder man selber ist. So, mir hilft es dann zum Beispiel, wenn ich 3, 4 Wochen gedreht habe, ob das jetzt hier in Köln zu Hause oder in Berlin oder München ist, dann kommt man nach Hause und ich treffe mich oft mit meinen Freunden, und spätestens, wenn der erste blöde Spruch fällt und man gibt wieder einen blöden Spruch zurück, so, dann bin ich wieder ich und ich weiß, wo ich hingehöre und wo ich herkomme. Und mir ist es bisher zum Glück noch nie so schwer gefallen. Das Abschließen.
Ist krass, weil es ist voll spannend für mich auch reinzutauchen, weil ich mich jetzt nie so richtig mit Schauspielerei natürlich auch auseinandergesetzt habe oder so eine Rolle zu spielen, sondern ich weiß schon, dass ich zum Beispiel auch Rollen im Viva Con Agua Kosmos spiele, auf den Clown, bisschen Leute aktivieren und so weiter.
Das machst du sehr gut.
Danke, wenn es nur gespielt ist. Nur es ist eigentlich gar nicht, also die so ein Hula-Hoop Reifen, den brauche ich gar nicht, weil das ist mein normales Leben. Ja. So, also das ist die einzige Hula Hoop ist dann vielleicht meine Tochter, wo ich dann nochmal auf eine andere Ebene. Und ich will dich auch garantiert beruhigen. Du hast noch viel mehr Kindheit vor dir, wie du denkst.
Ja.
Wir Jungs brauchen sehr lange. Ich habe sehr, auch, sehr lange gebraucht. Ich glaube wirklich mit der Geburt meiner Tochter habe ich dann so einen Sprung nochmal zum Erwachsenen gefunden, aber davor war ich sehr kindlich. Ich wollte schon lange ein paar Fragen jetzt auch zum Thema Wasser und so weiter, aber ich finde alles so spannend, weil wenn du hast vorher das auch mit dem Weinen gesagt, dass sie dann so oft weinen muss. Ist es ein, das heißt, du gehst richtig in die Situation rein und du weinst wirklich. Also du weinst, du lernst nicht, wie man weint, sondern du weinst.
Also es ist total cool, dass du mich das so ausfragst. Ich bin jetzt alles andere als der Experte. Ja. So. Also da gibt es wahrscheinlich viel mehr Ansprechpartner, ob das zum Weinen ist oder generell zum Thema Schauspiel. Ich finde immer so, das ist auch wichtig zu sagen, einfach das ist so meine Subjektivsicht generell. Ja, ja. Alles, was ich dir jetzt zum Thema Schauspiel sage, das ist halt das, was ich so über die Jahre mitgenommen habe. Also ich war nie auf einer Schauspielschule. Ich hatte zwar mal ein Coaching und habe Workshops gemacht und man bildet sich immer weiter.
Willst du das noch machen, Schauspielschule? Hast du drüber nachgedacht?
Ich habe drüber nachgedacht und ich habe es erstmal beiseite gelegt und gucke einfach, wie man so arbeiten kann. Und wenn man schon drehen kann, ein bisschen Geld verdienen kann, kann ich das auch in 2 Jahren noch beginnen und anfangen. Aber es ist grundsätzlich, glaube ich, sehr wichtig, einfach so eine gute Grundlage zu haben. Und ob das dann so ist, dass du ans Set kommst und viele Projekte pro Jahr hast und da viel lernst oder wirklich eine fundierte Ausbildung hast. Ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch und ja oder nein, sondern so ein Mischmasch macht's und mal sehen. Du hast eben gesagt, ich bin noch jung und habe noch viel Kindheit vor mir und deswegen das erstmal noch ein bisschen ausleben und dann kommt dann Schauspielschule. Aber um zum Weinen zurückzukommen, natürlich lernt man dann irgendwie zu weinen. So, ich persönlich finde zum Beispiel Comedy oder Komödien auf Knopfdruck lachen viel schwerer als auf Knopfdruck weinen. Und es ist ja gar nicht dieses, okay, jetzt muss ich weinen und ich weine einfach, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass wenn du einfach nur weinen würdest, dass der Zuschauer das sieht.
Ja.
Und der Zuschauer sieht auch, wenn du an etwas denkst, was dich wirklich zum Weinen bringt. Aber natürlich gibt es jegliche Hilfsmittel. Also es gibt einen Stift, das sieht aus wie so ein Lippenstift. Ich weiß nicht genau, was da drin ist. Es ist ein bisschen Pfefferminze, Menthol und das kann man sich unter die Augen schmieren und das reizt dann die Augen so sehr, dass du eigentlich schon so anfangen würdest zu weinen. So. Und ich sage immer so, also jeder, der mich fragt, dem erzähle ich das, dass ich das auch schon mal benutzt habe. Es gibt 10, wo ich das nicht gemacht habe und einfach so weinen konnte, weil ich bin immer dafür, einfach alles auszuprobieren, wenn echte Gefühle kommen und man so einfach weinen kann, ist das super. Wenn du weißt, wir drehen jetzt 2 Stunden an der Szene, weißt du auch, du kannst nicht 2 Stunden auf Knopfdruck halten. Du schaffst es dann vielleicht 3-4 Mal. Und ein Handwerker schlägt den Nagel auch nicht mit der Hand rein, sondern mit einem Hammer. Das heißt, es ist meiner Meinung nach nicht schlimm, Hilfsmittel zu nutzen, um einfach kontinuierlich das aufrecht zu erhalten in den verschiedenen Kameraperspektiven. Aber grundsätzlich hat man immer was Privates oder habe ich immer was Privates und etwas, an das ich denken kann, was mich in diese Stimmung bringt. Dass ich quasi weiß, so ich werde abgeholt, fahre ans Set, bin aber gut gelaunt, bin ich. Aber wenn gleich die Szene kommt, weiß ich, okay, ich denke daran, gehe kurz in mich, komme in die Situation, an die ich denke und dann kann ich weinen. So. Und danach, wenn Mittagspause ist, will ich ja wieder happy sein. So, ich will nicht den ganzen Tag traurige Musik hören und am Set sitzen und schon vorher weinen und dann geht's los und ich bin den ganzen Tag traurig. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
Wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre, welche Rolle würdest du noch spielen?
Welche Rolle? Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Ich finde die Rolle von Tom Hanks, Forrest Gump, ziemlich cool, weil er einfach, also ich habe den Film zigmal geguckt, ich liebe diesen Film.
Ist eigentlich alles dabei, ne?
Es ist alles dabei, jede Emotion, jegliche Erlebnisse und sowas wäre auf jeden Fall mal eine Traumrolle, aber ich bin grundsätzlich für alles offen so und jede Rolle, die man spielen darf, ist ja immer was Neues. Bei jeder Rolle hast du was anderes, was du noch nie gespielt hast. Ob das dann eine Facette ist oder die gesamte Rolle, ob das irgendwie eine andere Zeit ist. Also ob du Krieg spielst, obwohl du noch nie irgendwie einen Kriegsfilm gemacht hast oder so. Aber ich glaube, Forrest Gump wäre so das, was mich auf jeden Fall mal reizen würde.
Wenn du... Eigentlich hatten wir beim Weinen die perfekte Überleitung, aber die habe ich verkackt. Aber das mache ich ja öfters. Wenn du an dein lustigstes Erlebnis mit einem Wasser denkst oder gibt es etwas, was dir sofort einfällt?
Ich habe 2012 habe ich in Prag mit Bürger Lars Dietrich Sturmfrei gedreht. Das war eine Kika-Serie und wir hatten eine Szene, wo wir in eine Wohnung gehen, wo ein Rohrbruch war und die ist total überflutet und wir standen beide mit Schwimmflügeln, Taucherbrille, komplette Taucherausrüstung und die Story war, dass wir quasi die Tür öffnen und das Wasser rauskommt und uns den Treppenabsatz und das Treppenhaus mit runterzieht. Und das haben wir, glaube ich, 7 Mal gemacht oder so. Aber natürlich nicht im Treppenhaus, sondern vorm Greenscreen. Und wir lagen einfach nur auf dem Boden. Und es kam immer mehr Wasser und wir mussten schreien und sonst noch was. Aber am Ende des Tages lagen wir einfach nur da. Und es war eiskalt, der Tag. Und das Wasser war auch super kalt, aber es hat so Bock gemacht. Weil das Wasser um einen rum einfach einen total belebt hat. Man hatte so komplettes Adrenalin im Körper. Und es ging einfach nur darum, irgendwie jetzt Spaß zu haben so, und die Szene zu drehen. Und ja, ich glaube, wir haben leider sehr viel Wasser da auch verschwendet, aber ja, es war, also das ist so das lustige Erlebnis.
Ich weiß ja gar nicht, diese, voll oft sagen ja auch Leute, dass es Wasserverschwendung ist und also, ne, ich weiß nicht, ob wir in den Dimensionen denken, wenn ihr zum Beispiel da ein paar Liter Wasser in Anführungszeichen verschwendet. Ja, weil ich glaube, wir reden über andere Dimensionen. Na, und trotzdem klar. Sollte man jeden Tropf wertschätzen. Definitiv. Und so, finde ich auch gut. Mhm. Aber kann man dann gleichsetzen, Wasser gleich Spaß?
Finde ich schon, ja. Für mich schon. Ich finde, das ist eine gute Frage, weil das ist mir jetzt in der Corona-Zeit nochmal so bewusst geworden, wie gut es uns eigentlich geht. Ich bin generell, glaube ich, ein sehr dankbarer Mensch. So, ich zeige das nicht nach außen, aber ich bin einfach für mein Leben sehr dankbar. Ich habe ein gutes Verhältnis mit meinen Eltern und auch mit meinem Bruder und ich bin in einem guten Haushalt aufgewachsen und das habe ich mir jetzt die letzten Tage auch noch durch den Kopf gehen lassen, weil ich wusste, wir machen diesen Podcast und das Thema Wasser ist halt hier, spielt die zentrale Rolle und in meinem Leben war es immer selbstverständlich, Wasser zu haben. Also ich gehe an den Wasserhahn, kann meine Zähne putzen, ich kann aus dem Wasser antrinken, ich gehe duschen, wann ich will. Wir haben einen Pool im Garten, den wir mit Wasser befüllen ab und an im Sommer. Und für mich ist das selbstverständlich, aber für viele Menschen auf der Welt halt einfach nicht. Und so ist es generell in der Corona-Zeit gewesen. Ich kenne viele Leute, die sich beschwert haben, dass sie zu Hause in ihren eigenen 4 Wänden sein müssen, in Anführungszeichen, weil wir durften rausgehen. Wir haben das Internet, wir haben Netflix und jegliche Streaming-Portale, Fernsehsender und uns geht es so gut, ob ich mir das Wasser im Supermarkt kaufe, ob ich es aus dem Wasser antrinke, es ist einfach da und das ist am Ende des Tages für viele hier einfach selbstverständlich, obwohl es das gar nicht ist.
Wie viel Wasser trinkst du am Tag?
Weißt Tag?
Trinkst du viel Wasser, trinkst du viel andere Getränke?
Ich trinke viel Wasser. Ich habe früher immer Apfelsaft getrunken. Habe das aber so vor 5 Jahren haben wir einfach keinen Apfelsaft mehr geholt und seitdem trinke ich nur Wasser. Wenn ich drehe, trinke ich meistens sehr viel, also ich glaube fast so 3,5 Liter am Tag, weil man einfach immer unterwegs ist und ich bin zum Beispiel, ich trinke keinen Kaffee, ich trinke morgens wenn dann mal einen Tee, um ein bisschen wacher zu werden, aber ich merke bei mir, wenn ich viel Wasser trinke, bin ich wach und da und vom Kopf her fit. Natürlich gehe ich auch echt oft auf Klo, deswegen ich weiß nicht, das ist dann, wenn man keine Zeit hat am Set, natürlich nicht so förderlich. Aber ich trinke eigentlich nur Wasser und vielleicht mal einen Schluck Cola in der Mittagspause. So.
Wenn du Klo ansprichst, also sind wir ja schon beim anderen Thema. Ja. Was ist deine lustigste Geschichte zum Thema Klo? Wieder mit Bürger Lars Dietrich und wieder Gummienten?
Nein, ist wahrscheinlich mit Freunden. Oder muss ich kurz nachdenken? Man kann dir ja grundsätzlich alles erzählen, ne?
Ja, ja, das alles erzählen. Nee, er wird glaub, nur nicht geschnitten, der wird Podcast. Nicht geschnitten. Das ist das Besondere.
Ja, zum Glück sind wir nicht live. Du, ja. Ich schicke das nochmal meiner Agentin, ich möchte das vorher abnehmen. Dann. Ja. ich glaube wahrscheinlich einfach dieses, wir hatten einmal eine Theaterfahrt mit dem Schultheater und waren auf einem Festival hier in NRW und ich war mit 2 von meinen besten Freunden auf dem Zimmer und ich weiß nicht, ob es genauso passiert ist, das ist auf jeden Fall meine Erinnerung. Wir hatten natürlich ein bisschen was getrunken, auch andere Sachen als Wasser an dem Abend. Aber ich weiß noch, ich glaube, ich war gerade duschen und ein Freund von mir ist halt reingekommen in dasselbe Bad und ist halt einfach aufs Klo gegangen. Und es war halt so voll in Ordnung, aber am Ende war es halt so, der war es gerade vor mir aufs Klo scheißen und ich steh unter der Dusche, weißt du, so, was ist los mit dir? Und kannst du nicht irgendwie 5 Minuten länger warten oder so, aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht die lustigste Geschichte, aber das wäre so
die erste, die dir einfällt.
Meine Clue, das ist die erste, ja, die erste, die
mir einfällt. Aber das ist ja jede Geschichte und alles passiert ja aus irgendwie im Grund, glaube ich, immer. Und das spricht ja auch dafür, dass es trotzdem, es war ein sehr guter Freund.
Sehr guter Freund, ja.
Und es war trotzdem irgendwie ein Tabubruch.
Ja.
So.
Ja.
Und das ist ja zum Beispiel, finde ich, faszinierend, weil es ist ein Tabuthema. Ja, und hast du mal im Smalltalk mit Leuten über Scheißen geredet?
Selten.
Also das mache ich ganz oft.
Sehr geil.
Um die Leute einfach so erstmal aus der Fassung ein bisschen zu verwirren und, ja, so, und dann darauf aufmerksam zu machen, dass halt gerade dieses Tabu und die Stigmatisierung dazu führt, dass halt 2,4 Milliarden Menschen kein Klo zum Scheißen haben, weil du halt dafür nicht Spenden sammeln kannst, weil du dafür nicht so einfach Spenden sammelst, wie Wasser versteht jeder, ist voll einfach und so, aber deswegen ist manchmal die Arbeit von Goldeimer viel schwieriger als im Viva con Agua Kontext, weil die Leute halt nicht darüber sprechen. Und dabei ist es die natürlichste Sache der Welt. Und das Lustige ist, dass halt wirklich am Ende, viele wissen es vielleicht da draußen gar nicht, aber der Papst scheißt auf, LeBron James scheißt und Beyoncé auch und keine Rosenblätter.
Mein Patenkind sagt immer, alle machen Kacker.
Alle machen
so.
Kacker.
Und das ist halt so.
Das ist krass. Da kannst du mal drauf achten, das wäre spannend, wann du glaubst, also bei deinem Patenkind, wie alt?
Sie wird jetzt im Oktober 3.
Wann quasi die Tabuisierung einsetzt. Also wann erklärt wird, nee, darüber redet man nicht.
Ja.
Nee, das kannst du nicht sagen. Und so weiter. Weil momentan machen die Eltern dann auch so sein und dann hat sie einen Witz über Kacker gemacht und alle lachen und so, weil es eine süße Dreijährige ist und so weiter. Und irgendwann fängt ja diese Normierung an. Und dann fängt eigentlich genau etwas an, woran am Ende dann in der Gesellschaft ja auch eine Problematik entsteht, dass eben, dass es ein Stigma wird, wie Menstruation, genau das Gleiche. Ich meine, was weißt du als 18-jähriger Mann, und du kannst jetzt hier nur Falsches sagen,
ich weiß, scheitern,
aber das mache ich die ganze Zeit, das ist nicht schlimm, über Menstruation. Wir hatten neulich einen Menstruationsstream. So ein Stream. Und da waren nur menstruierende Menschen, vorwiegend natürlich Frauen, also, die fast alle, und da waren Personen des öffentlichen Lebens, von Lena Meyer-Landrut, Aminata, die haben alle zum ersten Mal in der Öffentlichkeit über Menstruation gesprochen.
Krass.
So, und das war für mich auch so, okay, krass. Ich meine, Lena hat wahrscheinlich jedes Interview in jedem Blatt in diesem Land gegeben. So, und mehrfach. Und nie gab es dieses Thema, was eigentlich eines der... Und in diesem Stream waren dann aber auch noch so andere, Natascha Kimberly, auch eine Kölnerin, coole Socke, die so eine Quiz-Show gemacht hat, bist du dumm? Und da wurde zum Beispiel dann die Frage gestellt, wie lang ist dein Zyklus? 15 Tage, 28 oder 35? Und eine 18-Jährige, die da mitgemacht hat, hat geraten und hat zufällig 28 richtig geraten.
Okay.
So, du bist ja gerade aus der Schule raus, deswegen könntest du noch Wissen haben. Was weißt du über Menstruation?
Nicht viel. Weil Bio war absolut nicht mein Lieblingsfach. Und natürlich hatte man Sexualkunde und generell das Thema Mensch so und die Anatomie und Biologie und fertig. Aber es ist halt nicht viel hängen geblieben. Und für mich als Junge ist es halt nie so ein Thema gewesen. Und klar hat man es irgendwie mitbekommen von einer Freundin oder so, auch wenn man in einer Beziehung ist oder so, aber echt nicht viel. Also erschreckend wenig eigentlich, so müsste man es vielleicht ausdrücken.
Das ist krass, wenn es mir nämlich auch nochmal... Also mir geht es ähnlich, ne? Ich bin 37, also doppelt so alt wie du, und würde auch sagen, erschreckend wenig. Also ich weiß, so dass ein Zyklus 28 Tage im Normalfall geht, dass er sich an den Mond an...
genau, das hätte ich jetzt auch noch vielleicht sagen können, aber sonst...
Und dass Ladies, wenn sie zusammenleben, sich so eine Art Synchronisation stattfindet voll oft. Also das ist super spannend zum Beispiel.
Krass.
Und ich weiß seit dem Stream auch Kölnerin, richtig coole Rakete, Rachel, Spielerin beim 1. FC Köln, dass während deinem Eisprung, ist jetzt gar nicht nur Menstruation, sondern deine Verletzungsanfälligkeit größer ist beim Fußball. Und das gab es eine Untersuchung beim FC Chelsea. Und die machen dann Individualtraining und so. Und das fand ich, also ich habe da so viel gelernt in diesem Stream. Wahnsinn. Wir müssen eigentlich die Sachen auch nochmal alle aufbereiten. Aber finde ich spannend, dass es dir genauso geht. Das heißt, Und es ist ja auch in Zeiten von Black Lives Matter mhm. und wo auch der strukturelle Rassismus viel stärker thematisiert wird zum mhm. Glück. Davor war er ja genauso da, nur jetzt ja. hat er kurz, sage ich bewusst, Fokus gehabt, weil der scheint schon wieder abzuflachen. Mhm. Ist ja aber klar geworden, dass wir, also dieser Begriff der Allies, dass wir quasi auch aktiv werden müssen als weiße Privilegierte.
Mhm, klar.
Und das ist ja wahrscheinlich auch im Thema Menstruation genau das Gleiche. Mhm. Dass wir ein höheres Verständnis dafür haben müssen, dass wenn eine Lady mal wieder einen dummen Spruch kassiert oder mhm. whatever, dass sie nicht quasi in die Bresche schlagen muss, mhm. sondern wir als Jungs. Das heißt, wir müssen unser Game upsteppen.
Ja.
Auf jeden Fall dem Thema.
Zuhören und irgendwie helfen, wo man kann. Aber es ist wie beim Thema Rassismus. Also ich war auch auf der Demo hier in Köln, Black Lives Matter, und ich weiß nicht, das ist jetzt, glaube ich, 3-4 Wochen her, und seitdem ist es komplett abgeflacht. Also jeder hat es irgendwie gepostet und das war es dann, aber auch für viele schon wieder. Und für mich, also mir ist es grundsätzlich egal, wie du aussiehst, wo du herkommst. So, wenn du mit mir irgendwie rumhängen willst und mich mit Respekt behandelst, dann behandle ich dich natürlich auch mit Respekt. So, und ich mag grundsätzlich viele Menschen, und immer wenn ich neue Leute kennenlerne, natürlich redet man manchmal darüber so, hey, wo kommst du her irgendwie, aber mir ist das, wie gesagt, komplett egal. So, weil ich nehme einfach jeden so, wie er ist. Und ich finde, für uns, wie du eben gesagt hast, weiße Privilegierte, da müssen wir auf jeden Fall lernen, viel mehr zuhören, weil wir können vielleicht versuchen zu verstehen, aber wir werden es nie so verstehen, wie die Menschen, die davon betroffen sind, ob das dann jetzt bei Rassismus oder Menstruation ist. Aber ich finde, und das ist generell vielleicht universell auch anwendbar, viel zuhören schafft unglaublich viel, weil einfach dadurch so ein Stück Menschlichkeit zurückkommt und du einfach dem anderen den Raum gibst, hey, sag mir deinen Standpunkt so, wie du willst, und ich kann den nachvollziehen und vielleicht verstehen, aber ich werde das niemals so verstehen, wie du das erlebt hast oder wie du das gerade fühlst.
Bist du ein guter Zuhörer?
Ich höre gerne zu, ja.
Hörst du so Podcasts? Hörst du
jegliche Podcasts. Grundsätzlich natürlich den Viva Con Agua Podcast. Ja. nee, ich höre gerne Podcasts. Ganz viele verschiedene, aber da auch von Wissenspodcasts, wie jetzt zur Corona-Zeit, den vom NDR mit dem Virologen Herrn Drosten, oder Gemischtes Hack Comedy, so grundsätzlich alles. Und ich konsumiere gerne viele, viele Sachen, die mich bereichern, aber auch die mich einfach unterhalten.
Comedy hast du schon öfters angesprochen, das heißt, da hast du so ein Herz für, so ein Faible, ne?
Voll, ja.
Hast du Bock mal, das auszuprobieren?
Auf jeden Fall.
Ja?
Auf jeden Fall, ja. Ich finde, Comedy ist natürlich auch einfach ein Genre am Ende des Tages, vom Film oder von der Serie oder generell. Aber es ist ein Genre, was ich auch schon gemacht habe, was jetzt aber schon wieder länger her ist und was ich gerne wieder machen würde, weil einfach die Abwechslung zwischen Drama und Comedy, wenn du beides spielen kannst, ich habe nicht ein Vorbild. Ich habe vielleicht so ein paar Leute, an denen man sich so ein bisschen orientiert. Und einer von denen ist Steve Carell aus den USA, der The Office gemacht hat, was es ja hier in Deutschland mit Christoph Maria Herbst als Stromberg gab. Und der schafft es, den Spagat zwischen unfassbar gut authentisch gespielter Comedy in The Office zu überbrücken mit jetzt in den letzten Jahren Willkommen in Marvin und total seriösen Filmen, wo er Oscar-Nominierungen bekommen hat. Das ist, finde ich, echt krass gute Kunst, wenn du jegliches Genre einfach spielen kannst und das so authentisch hinbekommst.
Ja, es hat mich auch immer beeindruckt, wenn so Leute so Multitalente eigentlich sind, ne? Also auch so ein Jan Delay, der von Hip-Hop über Reggae über eine Rockplatte hingelegt hat und so weiter. Also so auch einfach die Genres switchen können, als wäre es eine andere Unterhose. Was willst du noch machen? Also ich meine, du bist 18, das ist eine völlig absurde Frage, aber gibt es was, wo du sagst, ey, das würde ich gerne mal ausprobieren?
Also ich habe keine klassische Bucketlist oder so.
Ja.
Ich nehme das Leben momentan halt auf jeden Fall einfach, wie es kommt, und lasse mich so auf die Dinge ein, die quasi auf mich zukommen, ob das jetzt jobtechnisch ist oder mit den Freunden. So, wenn jemand sagt, hey, lass uns am Wochenende irgendwie über die Grenze nach Holland ans Meer fahren, so bin ich der Erste wahrscheinlich, der dabei wäre. Natürlich gibt es so ein paar klassische Dinge, wie irgendwie eine Familie gründen, irgendwann in der Zukunft ein paar Kinder haben und so. Aber momentan ist es, glaube ich, einfach...
Ja, mit 18 ist Familie jetzt noch nicht so ein Thema,
ne? Nee, momentan nicht. Also es wäre ein bisschen zu früh, finde ich. Da gibt es auch kein richtig oder falsch, aber für mich wäre es auf jeden Fall zu früh. Da lasse ich mir noch ein paar Jahre und muss ja auch erstmal die richtige Person in meinem Leben sein, die richtige Frau. Aber grundsätzlich habe ich einfach Bock drauf, das Leben zu leben. So, ich finde, das ist so ein Satz, der sich so selbstverständlich und klar anhört, aber am Ende des Tages, was bedeutet Leben eigentlich so? Du machst halt viele verschiedene Dinge, du probierst jegliche Sachen aus, du machst mal was, wo du dir so denkst, ja okay, das hat mir überhaupt nicht gepasst, hat mir überhaupt nicht gefallen, mache ich nie wieder, so. Und klar, diese Bucketlist-Punkte irgendwie aus einem Helikopter oder aus einem Flugzeug springen mit einem Fallschirm, Bungee-Jumping, was auch immer, auch gerne mal, aber ich bin kein Fan davon, so Punkte abzuarbeiten. Deswegen, ich gucke einfach, wie es kommt. Und wenn ich mal Zeit habe, irgendwas auszuprobieren, dann werde ich es wahrscheinlich machen.
Bungee-Jumping war mit Abstand das Dümmste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Okay. Weil es war ein Stuttgart-Benny, hat mich abgeholt und gesagt, komm, wir gehen Bungee-Jumping. Ich so, nee, ja. Keinen Bock. Und er hat mich dann überredet. Und dann sind wir am Cannstatter Wasen Bungee-Jumpen. Und er hat mir freundlicherweise einen Vortritt gelassen. Und dieser Typ... der die Gurte oben kontrolliert hat. Ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass er relativ bekifft war. Und das war dann so der letzte Check, wo ich so dachte, nee, das ist nicht. Und dann erzählte er noch, dass er seinen Job so lustig findet, weil die Leute scheißen und pissen sich ja immer an. Und wenn sie dann umgekehrt hängen, dann läuft es ja quasi alles ins Gesicht. Und das findet er halt so, fand er so lustig. Was ich verstanden habe in seiner Perspektive, dafür war ich empathisch genug, aber für mich... Und dann fliegst du halt damit, ich weiß nicht, wie die Geschwindigkeit dann genau ist, aber ja. Quasi mit freiem Flug direkt auf so eine Betonwand und denkst dann wirklich, du stirbst. Ja. So, und hast so eine Nahtoderfahrung. Die 100 Euro kannst du auch spenden. Wir machen eine Kampagne, spende einfach dein Bungee-Jump. okay.
Krass. Das hört sich aber also grundsätzlich nicht schlecht an. Klar, es ist halt eine Nahtoderfahrung gewesen, aber es ist auch eine Erfahrung so am Ende. Wie du eben gesagt hast, alles ist für irgendwas gut.
Wir haben ja noch auf unserer Bucketlist, das sollte man eigentlich nicht spoilern, aber ich spoilere es mal so ein bisschen, einen Film über Scheiße machen. Glaubst du, würde funktionieren?
Ja, ich glaube schon. Es ist die Frage, wie und wo man das denn ausstrahlt, glaube ich. Beziehungsweise welches Publikum man damit erreichen würde. Ich glaube, dass so meine Generation, in Anführungszeichen, da extrem offen ist, was so jegliche Themen angeht. Und ich glaube, ich würde mir den auf jeden Fall angucken, wenn es Comedy ist dann.
Deine Generation ist auch spannend, finde ich. Weil
sie findest du?
Ja, finde ich, weil, okay. Ja, ich meine, du bist ja die Fridays for Future Generation.
Ja.
Du bist jetzt auch die Generation, die nochmal anders auf die Straße gegangen ist. Mhm. Und vielleicht, weil jede Generation ist auf die Straße gegangen, oder fast jede, oder es kommt jetzt immer darauf an, in welchem Kontext wir unterwegs sind, in welchem Land und so weiter. Und aber ihr nochmal andere Medien und eine andere Medienkompetenz habt. Ihr nutzt es anders, ihr lernt anders damit umzugehen. Nimmst du es genauso wahr?
Ja und nein. Also es gibt natürlich die ganzen Bewegungen und Fridays for Future war ich auch öfter mal dabei und habe auch versucht, das in den sozialen Medien zu unterstützen. Also ich muss dazu sagen, ich habe nur Instagram und ich finde, das ist ein sehr gutes Mittel, um mit seinen Fans in Verbindung zu sein und quasi natürlich zu berichten, welche Projekte jetzt als nächstes kommen, aber auch einfach im Austausch mit den Leuten zu sein, die die Serie geguckt haben, die einen irgendwie feiern auf eine gewisse Weise. Und ich finde es immer wichtig, was zurückzugeben, weil man bekommt Wertschätzung von denen und sie gucken deine Serie und deswegen kannst du letztendlich auch den Beruf ausüben, den ich jetzt ausüben kann. Und Fridays for Future ist, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Bewegung, weil ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, ich bin enttäuscht von der Politik oder so. Ich werde jetzt, wann sind Wahlen? Nächstes Jahr ist wieder Bundestagswahl, oder?
Ja.
Da werde ich das erste Mal wählen und wir hatten letztens die Diskussion im Freundeskreis, wen würdest du wählen? Und ich weiß es nicht so. Und ich finde, mit Fridays for Future hat man schon viel bewegt und es ist wichtig, seinen Mund aufzumachen und einfach dafür zu plädieren, was man für richtig hält und was auch einfach also ich meine, Klimaschutz, das ist halt für uns ein Riesenthema. So, wenn ich mir vorstelle, wenn ich irgendwann Kinder habe, je nachdem, wann die geboren werden und die irgendwann erwachsen sind, das wird ja wahrscheinlich 2030, 2040 sein irgendwann. So, wie sieht die Welt dann aus? Also ich möchte natürlich meine Kinder in eine Welt setzen, die schön ist und in der ich mich auch wohlfühle. So. Und wenn die Welt dann irgendwann nicht mehr da ist, so, was macht man dann? Und dann ist es viel zu spät. Und ich finde es wichtig, dass man rausgeht, seinen Mund aufmacht, auf die Straße geht. Und ich finde es unfassbar schön, dass es mit Fridays for Future diese offizielle Bewegung gibt, dass da so viele Leute mitmachen. Und dass man da einfach, dass auch ich da einfach einen kleinen Teil zu beitragen kann. Und wie das am Ende dann ausgeht, werden wir dann wahrscheinlich in 50 Jahren sehen. Aber man sollte immer seinen Mund aufmachen. So.
Das ist spannend. Glaubst du, es kann auch manchmal hinderlich sein, seinen Mund aufzumachen? Also gerade in der, es gab zum Beispiel, ein Freund von mir hat spielt Basketball in der ersten Liga. Und zu Black Lives Matter gab es eine Ansage von der Geschäftsführung der Basketballliga,
okay,
dass keiner den Mund aufmachen darf. Zu Black Lives Matter im Basketball, wo die komplette Sportart einfach dominiert und alles so aus der Black BIPOC Culture kommt sozusagen. Und da wurde ganz klar gesagt, sie sollen sich nicht äußern. Er hat dann sofort auf die Barrikaden hat gesagt, ja, dann klatsche und so. Aber ganz vielen Fußballern wird es ja auch gesagt, äußert euch nicht zu politischen Themen, ja, ein paar halten sich dran, ein paar nicht. Glaubst du, im Schauspiel hat man eine andere Narrenfreiheit, wie zum Beispiel im Leistungssport?
Ich finde, das ist schwer zu sagen. Ich glaube schon, einfach auch durch die eigene Stimme, die man über die sozialen Medien hat, weil das kontrolliert ja keiner.
Das hat ja aber der Sportler auch.
Das hat der Sportler auch, aber ich bin ja sozusagen nicht angestellt indirekt bei einem Verein oder bei einer Liga, wo ich mich quasi an die Regeln und Vorschriften halten muss. Und grundsätzlich, natürlich, man gibt Interviews und die werden nochmal überarbeitet und man kann selber nochmal drüber gucken, wenn man möchte. Aber ich glaube, dass wir einfach, weil wir selbstständig auch sind am Ende des Tages, da ein bisschen freier sind. Man muss natürlich trotzdem auch aufpassen, was man sagt. Aber also ich bin so ein Typ, ich mache grundsätzlich meinen Mund immer auf. So. Und ich bin damit auch schon oft angeeckt, also vor allem in der Schule. Damals, als halt klar war, so, ich werde jetzt erstmal die nächsten 4-5 Wochen nicht so viel da sein. Und dann hat man mit den Lehrern gesprochen und wie soll man das verkaufen? So, hey, ich bin jetzt nicht da. So,
gab es Lehrer, die das richtig boykottieren wollten?
Ja.
Krass.
Ja, also es ist natürlich nicht vergleichbar mit Fridays for Future oder Black Lives Matter. So, das ist halt einfach nur ein klitzekleines, das war mein eigenes subjektives Problem. So. Ja. Aber dadurch, dass ich jetzt merken würde oder für mich festgestellt habe, da bin ich angeeckt, ist es natürlich in so einem größeren Kosmos noch viel extremer, dass du da aneckst und wenn du von der Liga gesagt bekommst, hey, du darfst nichts sagen, also Entschuldigung, das ist doch Schwachsinn. So. Ja. Keine Ahnung. Also ich finde grundsätzlich über alles kann man diskutieren und über vieles kann man quatschen und reden und sich austauschen und ich glaube, durch einen Austausch kann man auch schon viel bewegen und viel mehr bewegen, als wenn man sich nur anschweigt. Oder das Thema dann verschweigt und irgendwie in die Ecke drängt.
Wenn du 30 Sekunden die Weltaufmerksamkeit da du ja noch eine Weltkarriere machen wirst als Schauspieler, wirst du ja irgendwann 30 Sekunden die komplette Weltaufmerksamkeit haben. Was wirst du den Menschen ansagen?
Ich würde mich für alles bedanken, was ich bisher erlebt habe und erleben durfte. Und ich würde einfach den Menschen mitbringen, dass man dankbar ist. Weil ich hatte das große Glück, bei Club der Runden Männer den Autor aus Spanien kennenzulernen, der selber mehrfach an Krebs erkrankt war. Und es gab ein Schlüsselerlebnis. Er hat uns am Set besucht und die Presse war da. Und irgendwann haben wir die Presse weggeschickt, waren alleine im Raum, nur wir 6 Darsteller und er. Und dann meinte er so, hey, ich zeige euch jetzt meinen Stumpf. Und wir kannten ihn so seit 2 Stunden. Das war das erste Mal, dass ich so ein...
Sein Stumpf?
Er hat seine Prothese abgenommen. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt unter dem Knie war oder über dem Knie. Aha. Er hat uns halt quasi gezeigt, wie er aussieht. Das meinte er so. Und er ist einfach so, wie er ist. Und er hat mehrere Bücher geschrieben und ja auch die Serie verfasst in Spanien. Und das, was ich von ihm mitgenommen habe, ist, alles ist für irgendwas gut. Und deswegen würde ich den Menschen auf jeden Fall mitgeben, alles passiert aus einem Grund. Du kannst nicht nur Spaß haben und es kann nicht immer nur bergauf gehen. Es geht auch mal bergab. Aber genieß diese Zeit auch. Sei einfach dankbar für das, was du hast. Weil alles, was du hast, egal ob das viel ist oder nicht so viel, alles ist wichtig. Und alle, die für dich da sind, sind vielleicht irgendwann nicht mehr für dich da, wenn man es nicht, weißt du, wenn man so viele Sachen einfach als selbstverständlich nimmt. Ich kenne das von mir und auch von Freunden, wenn man irgendwie nur schon eine Grippe hat, dann denkt man sich so, ach du Scheiße, ich will wieder gesund sein. So. Wenn man aber gesund ist, denkst du nie darüber nach, hey geil, ich bin gesund, wie geil ist das? So, und das ist mit das Wichtigste eigentlich. Und deswegen, ich möchte einfach gesund und glücklich sein und ich finde, es ist wichtig, dankbar zu sein für die Dinge, die man hat.
Da kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank für diesen Podcast.
Danke dir, danke, dass ich dabei sein durfte.
Das ist eine Ehre. Retro-Perspektiv wäre ich mit 18 gern so reflektiert gewesen wie du. Allerdings hätte ich dann sicherlich nicht Viva Con Agua gegründet, sondern wäre irgendwie, hätte eine Akademiker-Ausbildung oder wäre Schauspieler oder irgendwas geworden. Ich freue mich sehr, deinen Weg weiter zu verfolgen. Sehr lange hoffentlich, dass wir beide auf diesem Planeten leben können. Und
Ich hoffe, wir machen noch lange gemeinsame Sache.
Absolut.
This is Viva Con Agua. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.